Sebastian? Sebastian?
Ja, Dieter?
Sebastian, weißt du, wie spät es ist?
Nicht genau, aber meine innere Uhr sagt Zeit für einen Kaffee.
Die Aufnahme hat schon begonnen. Bitte, bitte, Sebastian, mach deine Arbeit. Kannst du bitte mit der Anmoderation für zur Visite bitte den Erfolgspodcast von MidMedia anfangen?
Ui, das war heute?
Ja. Ach, Gebiete, schon wieder. Okay, also, Sebastian, schau. Du bist ja Mediziner.
Ja.
Ja, willst aber nichts mit Patientinnen zu tun haben.
Naja, also, ja.
Ja, dann hättest du genauso gut Pathologe werden können und würdest da nicht die ganze Partie aufhalten.
Dieter, ich glaube, du hast überhaupt keine Ahnung, was man als Pathologe alles wissen und können muss.
Gut, das stimmt. Ja.
Na eben.
Ja, ich vielleicht nicht, aber unsere Gäste wissen das.
Ah, die beiden sind super. Da verzichte ich derweil einmal auf meinen Kaffee und begrüße die Pathologinnen Sophia Petschnack und Maya Nackenhorst
zur Visite, bitte.
Hallo, wir haben das Wort Pathologie gehört und haben gedacht, wir schalten uns mal ein.
Genau, vielleicht wissen wir ein bisschen mehr dazu.
Ja gut, die erste Frage kann ich ja eigentlich heute dir überlassen, Dieter, nachdem du dich ja bei den Aufnahmen von irgendwie pathologisch immer nur still beschäftigen durftest.
Naja, also ich kann ja eine Stunde lang nichts sagen.
Lustig. Na, aber du wirst wirklich als Produzent ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Projekts. Also seit 2025 gibt es ja diesen Pathologie-Podcast der ÖGPAT eurer Fachgesellschaft.
Ja, genau.
Was könnt ihr uns darüber erzählen?
Ja, also wir sind sehr froh, dass wir das machen haben dürfen und können. Und wir versuchen über diesen Podcast zu informieren, was die Pathologie so generell macht, was wir den ganzen Tag tun und ein paar spannende Fälle zu erzählen, um das Ganze näher zu bringen.
Genau. Bisschen mit den Mythen aufräumen, den verstaubten Ruf, den die Pathologie, glaube ich, immer noch hat, der sich etwas hartnäckig hält, mal ein bisschen Gegenpol zu bieten und genau, wie die Sophia schon gesagt hat, einfach richtig coole Fälle, die hoffentlich spannend sind für die Zuhörerinnen.
Ja, und wir werden euch auf jeden Fall sämtliche Links in die Shownotes stellen, aber Sebastian, eigentlich wolltest du mir die erste Frage überlassen, oder?
Ja, stimmt.
Ja, danke. Also, persönlich bin ich ja ein sehr geruchssensibler Mensch. Deswegen würde ich gerne wissen, wie geht's ihr denn bei eurer Arbeit mit Gerüchen um? Ist es ein Thema? In Filmen, da schmieren sie sich ja immer so irgendwas unter die Nase. Ist es in Wirklichkeit auch so? Oder ist Geruch vielleicht sogar notwendig, um Diagnosen zu stellen?
Also ich habe das Gefühl, ganz am Anfang nimmt man den Geruch sehr intensiv wahr, finde ich schon. Also bei Obduktionen zum Beispiel. Und da hat es mich das ein oder andere Mal vielleicht auch gekraust. Aber ich weiß nicht, ob der Geruchssinn schlechter wird oder ob man sich einfach gewöhnt. Also es ist für mich nicht mehr schlimm und ich habe mir nie was unter die Nase geschmiert. Aber man könnte natürlich. Also es wird keiner von mir schief angeschaut, weil das sicher so das Ding wird. Aber es ist noch nicht vorgekommen in meinem Institut.
Ja, man muss da vielleicht auch noch zu sagen, dass das eigentlich nur, wenn überhaupt, bei den Obduktionen relevant ist. Und die sind ja nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir eigentlich wirklich machen. Also wir machen ja ganz viel Gewebsdiagnostik und Gewebsanalyse. Und das riecht natürlich gar nicht. Oder in den allerseltensten Fällen. Und auch bei den wenigen Obduktionen, die wir machen, sind die Patientinnen ja jetzt nicht, wie man es vielleicht aus der Gerichtsmedizin erwartet, irgendwie 3 Wochen lang im Wasser rumgedümpelt oder sowas. Also ich glaube, der Tigerbalsam unter der Nase ist eher so ein gerichtsmedizinisches Ding bei diesen Fäulnisleichen und so weiter und so fort.
Ja, da ist, glaube ich, wirklich relevant, weil wir haben ja bei uns auch einen Gerichtsmediziner, der eingenietet ist. Und wenn der obduziert gerade, dann riecht es auch ganz anders bei uns im Institut.
Mhm.
Aber was wir schon haben, ist zum Beispiel bei der Makroskopie, wenn man jetzt Dickdärme hat von Operationen von Lebenden, dann kann es schon auch anders riechen. Andererseits sage ich meinen Assistenzärzten dann immer, es ist halt wie Windelwechseln, Stuhl ist Stuhl, ob es jetzt da in dem drin ist oder woanders drin ist.
Ja, voll.
Die Frage, muss sich jeder, der ein Kind hat, immer Tigerbalsam unter die Nase schmieren, jedes Mal, wenn er die Windel wechselt oder nicht?
Nein, hoffen, dass das Kind ganz schnell sauber wird.
Ja. Gut, die Hoffnung haben wir bei der Pathologie leider nicht.
Ja.
Okay, also das heißt, in den meisten Fällen spielt der Geruch gar nicht so eine große Rolle. Also kann es vielleicht sogar sein, dass das olfaktorisch eine gewisse Motivation war, das Fach zu wählen. Oder habt ihr einfach überhaupt keinen Bock auf Nachtdienste gehabt?
Ja, also ganz gutes Stichwort eigentlich. Man muss halt schon sagen, wenn man einen medizinischen Beruf einschlägt und im Spital tätig ist, Patienten riechen halt oft manchmal nach was auch immer, ja. Also verschiedene Krankheiten sind mit verschiedenen Gerüchen assoziiert. Und gerade Wunden, die infiziert sind und sowas, das riecht natürlich alles. Auch da wird, glaube ich, der Pathologie ein bisschen unfair angelastet. Sie wäre so ein Stinkefach, während ich glaube, die Dermatologie, die chirurgischen Fächer, da glaube ich auch teilweise, wer schon mal mit diabetischen Füßen gearbeitet hat, der weiß, dass das alles durchaus auch am lebenden Menschen schon speziell riechen kann. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Unsere Nachtdienste oder Nachtdienste, der Hauptfaktor war.
Ja, das ist halt im AKH ein bisschen speziell, weil wir eine Rufbereitschaft haben. Also wir sind tatsächlich in der Nacht durchaus aktiv. Also für mich war das kein Faktor. Ich weiß nicht, war es bei dir ein Faktor, Sophia?
Das war nicht der Hauptfaktor. Mein Problem war eher vielleicht, dass ich kein Fach gefunden habe, kein klinisches, was mich so begeistert hätte, dass ich es machen wollte. Hätte ich, glaube ich, mich jetzt doch noch für irgendein anderes entschieden vom Inhalt her. Dann wären mir die Nachtdienste gar nicht so schlimm gewesen für mich. Also es kommt immer natürlich darauf an, Nachtdienste sind nicht lustig, keine Frage. Aber ich glaube, das war nicht der Hauptgrund, warum ich mir gedacht habe, okay.
Aber vielleicht umgekehrt gefragt, was war denn die Motivation? Was hat euch da so gefesselt? Ich meine, ihr habt euch dafür entschieden, aber dann seid ihr auch dabei geblieben, ihr seid beide Fachärztinnen. Sophia, du bist sogar Primarier, du leitest eine Abteilung.
Sag ich auch immer, was war die Motivation? Generell bei mir ist so, ich rutsche in die Dinge immer rein. Also ich habe nicht viel von der Patho gewusst. Ich habe mir am Ende vom Studium, dann habe ich meine Basisausbildung gemacht und dann habe ich mir einfach alle Facharztrichtungen hergenommen und habe weggestrichen, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Eins, das übergeblieben war mir die Patho. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich mal anschauen und ich habe es nie bereut.
Ja, ich fand immer schon die diagnostischen Fächer cool. Auch Radio war bei mir auch lange im Rennen, solche Geschichten, weil ich mag das halt schon. Ich finde halt diese medizinischen Rätsel, irgendwie sind das Interessante an der Medizin. Ich bewundere das schon, auch wenn Leute viel eben diesen Patientenkontakt gut machen wollen. Ist jetzt gar nicht so, dass ich das nicht könnte oder sowas, aber ich finde, es ist nicht der spannende Teil. Der spannende Teil ist die Fälle lösen und das Diagnostische an sich. Und das hast du halt nur in den diagnostischen Fächern. Und ich glaube, da merkt man dann schon im Laufe des Studiums, ob man da Interesse dran hat oder nicht. Und dann sollte man sich die auch alle anschauen, finde ich. Also das macht schon Sinn.
Sophia, du hast ja im Podcast irgendwie pathologisch mal ganz beiläufig erwähnt, dass wir uns alle aus pathologischer Sicht nicht richtig ernähren. Was hast du damit gemeint, beziehungsweise wie ernährt man sich aus pathologischer Sicht deiner Meinung nach richtig?
Ich habe das gesagt.
Ja, das Archiv ist die Rache des Journalisten.
Ich war nicht nur stiller Zaungast, ich habe auch gut zugehört.
Er hat seine, ja. Ich glaube, das am besten zugehört, nachdem du immer uns alles schneiden musst. Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang ich das so erwähnt habe. Also ich glaube generell schon, dass wir als Land mit an sich relativ guten Ernährungsmöglichkeiten, die vielleicht nicht so nutzen, wie es möglich wäre oder wie es sein sollte. Und dass wir im Durchschnitt uns eher nicht so gesund ernähren. Also was wir sehen zum Beispiel ist bei den Gastritis-Fällen oder den Reflux-Ösophagitis-Fällen, dass die relativ häufig sind bei uns. Viele haben Sodbrennen offensichtlich.
Mhm.
Aber das ist halt so, alle Länder mit hohem, theoretisch hohem Einkommen und so sind, glaube ich, in Gefahr, sich schlecht zu ernähren.
Ja. Ja, war das in der Darmkrebsfolge vielleicht, wo es darum gegangen ist, dass wir in der westlichen Welt halt recht hohe Kolonkarzinom-Inzidenzen haben?
Also in den Zusammenhang vielleicht, genau.
Genau, richtig, ja.
Da gibt's, aber ich könnte jetzt nicht genau, also das müsste ich mir erst anschauen und auf mich keiner dann zitiert, welche Studie es war. Aber ich habe so ein bisschen reingelesen, was in welche Richtung gerade erforscht wird. Und warum es doch immer mehr recht junge, unter Anführungszeichen, Patienten mit Kolonkarzinom gibt im Vergleich zu früher. Also es zeigt sich ein Trend, dass das Dickdarmkrebs früher auftritt. Und da ist halt natürlich die große Frage, warum? Und das wird versucht, auf verschiedenen Wegen zu erforschen. Und das sind halt mittlerweile verschiedene Theorien, die aber auch alle noch nicht bewiesen sind, da als Forschungsansätze quasi. Und einer davon wäre, dass unser Mikrobiom aufgrund von der Ernährung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten führen, sich verändert hat und dadurch einerseits halt eben durch diese andere Ernährung andere Toxine auf den Darm einwirken und auch durch das Mikrobiom, durch die Bakterien, die im Darm sind. Und dass das vielleicht ein Teil sein kann, warum vermehrt Dickdarmkrebs auftritt. Also das wird spannend, glaube ich, in den nächsten Jahren, wie das weiter erforscht wird, was da rauskommt. Aber ich könnte es mir persönlich gut vorstellen, weil ich denke schon, dass die Ernährung einiges ausmacht und ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahrzehnten viele verschiedene Stoffe zu uns genommen haben, die wir vielleicht vor 50 Jahren, 60 Jahren nicht hätten.
Voll. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Berufsbild sozusagen der Pathologinnen und Pathologen. Habt ihr eure beruflichen Skills auch schon privat nutzen können?
Ja. Also ich war jetzt mal bei einem Kochkurs.
Okay.
Da war so ein Ramen-Kochkurs und da war halt so Bauchfleisch zum Aufschneiden.
Jesus.
Wie in der Makro. Genau, wie in der Makro. Da sind schöne, gleichmäßige Scheibchen geschnitten und alle haben mich angeschaut. Also wie, so ist das so schön. Und da habe ich aber zurückgehalten. Ich habe nicht erwähnt, wo ich das übe.
Sagt, bei Menschen Fleisch ist leichter, oder wie?
Ja, ich finde auch diese Mustererkennung, die ist schon gar nicht so schlecht umholbar sozusagen auf den Alltag, wenn man irgendwelche Gesellschaftsspiele spielt oder sowas. Je nachdem, wenn das so einen visuellen Aspekt hat, dann ist man meistens recht gut dabei.
Wie heißt das Spiel? Findet Waldo oder so heißt das, oder?
Zum Beispiel, ja genau. Zum Beispiel
rot-weiß sowas. Gestreifte Bursche im Buch herumhopst.
Ja.
Das stimmt eigentlich, weil man diesen, kennt ihr das Doble-Spiel? Wo man immer das gleiche Symbol wie die Vorkarte finden muss. Und jetzt, wo du sagst, ich bin da recht gut.
Siehst du? Man merkt es aber nicht, aber so.
Ja, da erwähnst du im Vorfeld auch nicht, dass du Pathologin bist. So ein unfairer Startvorteil.
Sehr schön, sehr gut. Wir haben jetzt noch für euch eine Schnellraterunde vorbereitet. Also eigentlich ist es ja eine Schnellantwortrunde. Ich werfe euch jetzt ein paar Begriffe zu und ihr schaut, was aus euch rauskommt. Ist das okay für euch?
Ja.
Mhm.
Sehr gut. Also, Maya, Kaffee oder Tee?
Kaffee, leider.
Sophia, Krimi oder Komödie?
Oje, Komödie, keins von beiden, eigentlich so möglich.
Was schaust du, Drama oder wie?
Ich, ja, weil das ist immer das Gleiche, so Drama schon gut.
Maya, Buch oder Podcast?
Buch. Da muss ich jetzt hier leider sagen, ja, es tut mir leid.
Sophia, haltet ihr euch für schlauer als alle anderen MedizinerInnen?
Manchmal.
Sehr diplomatische Antwort, sehr schön. Maya, für mein perfektes Wochenende brauche ich?
Boah, Natur und Ruhe.
Sophia, für mein perfektes Wochenende brauche ich?
Ruhe klingt schon mal sehr gut und Natur auch, Mick. Ja, ich will nicht anschließen.
Gehen wir gemeinsam.
Ja.
Ist die Frage, ob es dann so ruhig ist.
Ja, genau, in Städte.
Ich kann gleich noch eine Folge Podcast aufnehmen, es geht schon.
Maya, für dich die beste Medizinserie?
Dr. House. Classic. Old but gold.
Sophia, Ski- oder Strandurlaub?
Das liegt mir auch beides nicht, aber wenn, dann eher Strand.
Maya, Sport vor oder nach der Arbeit?
Nach der Arbeit. Kampfsport.
Toll. Wow. Sophia, nutzt du irgendeine KI beruflich?
Ja, mehrere.
Welche und wofür?
Für Text schöner machen nutze ich die verschiedenen Language Models einfach wie ChatGPT. Und für Informationen leichter zusammensammeln nutze ich Open Evidence.
Und Maya, du, nutzt du irgendeine KI beruflich?
Ja, also auch vor allen Dingen Open Evidence, weil es einfach super, super hilfreich ist bei der Literatursuche und gut funktioniert.
Sophia, drei Gegenstände, ohne die du nicht leben könntest.
Nicht mehr einen Alltag bestreiten können, traurigerweise Telefon. Schlüsseltelefon, Geldbörsel, oder? In der realistischen Welt ist es so.
Und Maya, deine drei Gegenstände, ohne die du nicht leben könntest?
Ja, würde auch sagen, mein Handy, mein Laptop und meine Switch 2 momentan.
Oh.
Sehr schön.
Sehr addictive.
Und welches Spiel dürfte man dir dann nie wegnehmen?
Momentan. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber Pokémon hat dieses Jahr 30-jähriges Bestehensjubiläum und es sind jetzt Pokémon Feuerrot und Blattgrün rausgekommen auf der Switch 2. Es ist schon gerade sehr, sehr, sehr schön, sehr nostalgisch.
Sehr schön. Sophia, eine Erkenntnis, die du gerne früher gehabt hättest.
Einerseits, dass also in meinem Punkt jetzt gerade, dass eine E-Mail weitere E-Mails auslöst und das manchmal besser ist, man schreibt keine.
Sehr schön, ja.
Und dass nicht alles so dringend ist, wie es gerade angekündigt wird und man sich da Grenzen setzen muss.
Und Maya, auch an dich eine Erkenntnis, die du gern früher gehabt hättest?
Sowohl im Arbeitsleben als auch im Privatleben, man muss nicht von allen gemocht werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man fair ist und versucht, den Leuten zu helfen, aber man muss eben auch nicht sich alles gefallen lassen.
Stark. Wow.
Wir machen einen Philosophie-Podcast als nächstes auf.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, dass man da irgendwann draufkommt, wo man die Leute vielleicht auf Dauer zu lange pleased und gar nichts davon hat im Endeffekt.
Ja, dann doch am Ende der Dumme ist irgendwie.
Ja.
Oh, lernt man auch.
Kommen wir doch in unsere Lieblingsrubrik, nämlich in Kurioses und Persönliches. Ihr zwei habt ja genauso wie ich lange Haare. Man kennt es bei so Fastfood-Ketten, da tragen die MitarbeiterInnen ja so ein peinliches Haarnetz. Ja. Wie ist es auf der Pato? Gibt es da auch Hygienevorschriften oder denkt ihr euch, gut, das ist meistens eher leichter, ist eh wurscht?
Ist ja nicht immer leicht. Also Haare zusammenbinden, es ist, würde ich sagen, als Vorschrift, aber es ist auf jeden Fall schon eine Vorgabe für uns halt, dass wir die Haare zusammenbinden, wenn wir jetzt bei sowas dran sind. Also aber auch im persönlichen Interesse, würde ich sagen. Gar nicht so, dass ich deswegen Angst hätte, dass ich jetzt über meine Haare mich mit irgendwas anstecke, sondern man will ja auch nicht seine Haare drin haben.
Voll. Geschlossene Schuhe sind auch eine ganz gute Idee bei uns.
Mhm.
Und ich kenne das so, das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen hausabhängig, dass man sich die Fingernägel nicht lackieren soll, weil es halt irgendwie infektionsherd ist und du es generell nicht ins Haus schleppen sollst halt. Das ist bei uns.
Ja, das ist je nach Haus. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ideen, ob das wirklich so wäre. Dass man immer drüber desinfiziert quasi, dass man dann dort den Nagellack mehr am Boden hätte für irgendwelche Keime oder so. Je nachdem, wo man dran ist, vielleicht auch eine Schutzbrille aufsetzen.
Mhm.
Das ist dann manchmal auch so ein Thema, was man dann vergisst und erst merkt, wenn man irgendwas im Auge hat.
Aber wenn wir schon bei der Kategorie Kurioses und Persönliches sind, dann hätte ich eine spezielle Frage, die ich ja schon so wahnsinnig gerne in den ersten zwei Staffeln von irgendwie pathologisch untergebracht hätte. Aber irgendwie kam es nicht dazu, weiß nicht warum. Also es gab ja vor ein paar Jahren diesen Trend, vielleicht gibt es es noch immer, dass Menschen aus der Asche ihrer Liebsten Diamanten machen lassen.
Mhm.
Also jetzt habe ich mir gedacht, also vielleicht lässt sich dieses Konzept auch auf entfernte Körperteile ausweiten. Also wenn wir schon bei Edelsteinen sind, wie wäre es dann zum Beispiel mit Nierensteinen oder Gallensteinen oder Speichelsteinen? Weil ich meine, die könnten wir auch zum Beispiel fassen lassen beim Goldschmied und das ist ein sehr persönliches Geschenk dann. Also ich meine, das wäre eine ganz gute Geschäftsidee. Meine Frage ist nicht, ob man das machen kann, sondern bin ich der Erste, der damit auf euch zukommt oder seid ihr nicht schon längst im Geschäft?
Ich finde, allein für eure Gesichtsausdrücke hat sich die Frage sehr gelohnt, Sebastian. Das ist,
ich weiß nicht, ob du jetzt den geheimen Markt erschließen wirst, aber ich habe noch nicht wirklich Fragen bekommen wegen meinem persönlichen Gallensteinring. Also die Plazenten sind immer ein Thema mit verschiedenen Ideen, aber die verschiedenen Steine noch nicht.
Ja, ich habe gehört, bei der Plazenta, da gibt es ja Leute, die wollen da einen Baum drüber setzen oder sie verspeisen.
Oder ein Bild malen.
Ein Bild malen?
Okay, cool.
Ha, so à la Nietzsche.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also das denke ich auch immer. Ich glaube nicht, dass die das machen wollen, daran denken, aber das denke ich auch immer.
Ja, weil ich hatte das so ein bisschen auch aus den Arztserien. Da haben immer die Leute ganz stolz, kriegen dann in Formaldehyd eingelegt irgendwelche Dinge, die ihnen aus dem Körper geschnitten worden sind. Und ich dachte eigentlich schade, dass man damit nichts Tolles macht. Und warum den Aufwand und das Ganze, die Asche, dann muss ich aus der Asche irgendwie das Graphit oder so rauslösen, dann also das zu reinerem Kohlenstoff machen. Warum diese Zwischenschritte, wenn ich doch schon Steine aus dem Körper nehmen kann? Aber gut. Vielleicht wollt ihr es mir auch einfach nicht erzählen, dass schon die Goldschmiede mit dem Plastiksackerl beim Portier warten auf euch. Und dann
du hast dich da sehr intensiv mit beschäftigt. Es ist interessant.
Als einfacher Redakteur muss man schauen, wo man bleibt. Also die Karrierewege sind ja nicht immer nur geradlinig.
Ja, verstehe.
Ja, der Sebastian hat eine sehr große Verwandtschaft mit vielen Onkeln und Tanten und kommt immer wieder mal und braucht Ratschläge, was man denen vielleicht zu ihrem 60., 70., 80. Geburtstag Tolles schenken kann. Und da ist er immer wieder auf der Suche nach kreativen Geschenksideen. Also das treibt ihn sehr um.
Verstehe.
Aber dann müsste er ja in irgendwelche Steinproduktionen in sich gehen. Ich glaube, das wäre nicht so gesund. Vielleicht doch eine andere Geschenksidee zu.
Netter Gutschein, ne?
Ja, in 20 Jahren werde ich einen Nierenstein produzieren. Den verschenke ich dann.
Ja, ich habe nachgeschaut. Also ich glaube, am haltbarsten wären so Calcium-Oxalatsteine. Also Nierensteine wären tatsächlich das Beste. Oratsteine nicht so. Also ist die Harnsäure. Ich glaube, das sind ein bisschen klein, diese Harnsäurekristalle. Gut.
Mich würde ja viel eher interessieren, was war denn euer kuriosestes Erlebnis? Also beruflich.
Also kuriose Erlebnisse ist immer da, wenn man seltsame Dinge geschickt bekommt. In dem Podcast erwähne ich ja den Löffelstiel.
Löffelstiel ist gut, ja.
Also der Löffelstiel ist, finde ich, schon, dass sie uns den schicken und die mit der Frage, was wir tun sollen. Und sowas Ähnliches hatten wir auch mit einem selbstgebastelten Dildo, den sie aus einem Herrn rausoperiert haben. Der war recht groß und sie haben ihn uns netterweise geschickt. Und wir sind halt dann da gestartet und sie, was holt sie jetzt von uns? Sollen wir bewerten, wie toll er ist? Oder so. Ein sehr bemüht gestaltet und verziert und auch bunt, also wirklich.
Aus welchem Material?
Gips.
Gips?
Oh.
Und dann umwickelt mit so wie diesen bunten Isolierbändern.
Oh.
Okay, weil Gips klingt ja jetzt nicht so wasserfest.
Ja, das war schon gut. Also das, der Gips war auch mit einem Plastiksack drinnen. dann umwickelt. Wir haben dann, ich habe mir reingestochert, aber so jetzt mit dem wo gewesen oder keine Ahnung. Und dann haben wir den Gips gefunden. Und dann mal kurz von uns die Idee, na, was ist, wenn das eigentlich Drogenschmuggel ist?
Habt ihr dann ein radiologisches Konzil eingeholt, dass die das...
das war jetzt sehr kurios. Es war kein Drogenschmuggel, es war Gips. Weil die, wir haben mit der Ärztin auch dann gesprochen von der Abteilung und die hat ihn dann auch angesprochen. Und er hat dann erklärt, wie er das hergestellt hat und es war sehr glaubhaft.
Mhm.
Ja.
Maja, was findest du manchmal in der Rohrpost? Kommt das noch mit der Rohrpost im AKH?
Ja, es kommt im AKH tatsächlich noch mit der Rohrpost.
Ja, gut, da hätte Sophias Beispiel vielleicht nicht reingepasst.
Ja, genau, je nachdem, wie voluminös der gestaltet ist. Also ich glaube, den Gips-Dildo kann ich tatsächlich nicht schlagen. Wir hatten mal einen sehr schönen Tumor aus dem Mediastinum. Der hat ausgeschaut wie so ein Tennisball. Der war so prall elastisch, den konntest du wirklich so ein bisschen bouncen. War einfach so eine Eiteransammlung, völlig umkapselt. Sehr hübsch. Aber ja, nichts gegen den Gips-Dildo. Sorry.
Ich merke, die Regeln der Ästhetik gelten irgendwie in der Pathologie ein bisschen anders.
Ja. Und ich glaube, das, was immer das Kurioseste ist, immer das, was die Leute entweder schlucken, ausscheiden oder...
Ja, ihr kriegt ja von euren Kolleginnen und Kollegen, also den medizinischen Kolleginnen und Kollegen, kriegt ja manchmal interessante Anfragen.
Genau, weil sie auch nicht ganz wissen manchmal, was wir alles, wo die Grenze ist. Also wir wollen nicht alles, was ein Mensch ausscheidet, haben. Es geht um Klebe, es geht um Diagnostik. Weil mich hat auch einmal aufgeregt eine Kollegin angerufen aus der Klinik, dass ihre Patientin hat was Komisches ausgeschieden, ob ich das anschauen mag. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, eigentlich nein. Aber wenn sie unbedingt will, dann soll sie es in Formalin schmeißen und mir schicken. Ja. Und das war auch ein Stück Wand, was die Patientin gegessen hat.
Oh, interesting.
Hat ausgeschaut wie ein Wurm.
Oh.
Wir waren auf lange überzeugt, das könnte ein Wurm sein. Histologisch was keiner.
Hast du gesagt Wand?
Band. Wand?
Ja, so... Ja, manche, die ja dann psychiatrische Erkrankung, wenn man dann halt irgendwelche Dinge isst und das war wie so Füllmaterial aus der Wand oder so.
Okay, ja.
Wie das Picker-Syndrom oder so.
Mhm. Mhm. Wand ist gar nicht so selten, glaube ich, unter den Leuten. Besteck und Wände.
Naja, wahrscheinlich haben sie ihnen schon alles andere weggenommen.
Mhm. Ja, vielleicht schmeckt das auch gar nicht so furchtbar oder so, ich weiß es nicht. Ich habe selber noch keine Wand genossen, vielleicht entgeht uns da was.
Könntest du mir vorstellen, halt so, ja. Neutral.
Ich stelle es mir irgendwie so salzig vor, ich weiß nicht warum.
Gut, wir wissen, was wir nach der Folge ausprobieren werden.
Ja, ein bisschen Wand. Ja, da schließen wir wieder den Kreis zu dem, warum wir uns falsch ernähren.
Ja, genau. Weil wir diesen Podcast gehört haben, genau.
Und jetzt Wand essen.
Ja, liebe Sophia, liebe Maja, vielen lieben Dank für eure Einblicke und vor allem für eure Zeit.
Ja, danke fürs da sein dürfen und über komische Dinge reden dürfen.
Und danke auch allen, die zugehört haben. Klicken Sie gerne auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform Ihrer Wahl und kommen Sie zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von MedMedia.